Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und wir haben heute wieder Daniel von Wachter mit dabei. Daniel, vielen Dank, dass du dir heute wieder Zeit für uns nimmst.
Gerne.
Heute wird es um die Frage gehen, sind Wunder möglich? Eine sehr zentrale Frage im Christentum, aber nicht nur im christlichen Glauben, sondern in ganz, ganz vielen Glaubensrichtungen. Und das scheint ja erstmal so beim ersten Hören ein bisschen kontraintuitiv zu sein, dass ein Wunder möglich ist. Bevor wir da einsteigen, Daniel, vielleicht fangen wir mal damit an. Was ist überhaupt ein Wunder?
Ich stelle gleich mal eine Definition vor, die also kohärent und sinnvoll ist. Ein Wunder ist ein Ereignis, das direkt von Gott hervorgebracht wurde und das anstelle eines Ereignisses eintritt, welches die Natur, also die materiellen Dinge, sonst hervorgebracht hätten. Also es steht gleichsam einem anderen Ereignis im Weg, nämlich einem materiellen Ereignis. Oder anders gesagt, da läuft also ein kausaler Vorgang. Der kann darin bestehen, dass entweder etwas einfach weiter existiert oder sich weiterentwickelt. Jedenfalls etwas Natürliches läuft, was eben so geschieht, wie es sonst auch geschieht. Und dann bringt Gott ein Ereignis hervor. Also er sagt gleichsam, dieses geschehe jetzt. Und dann geschieht das Beabsichtigte. Und stattdessen geschieht etwas anderes nicht, was sonst geschehen wäre.
Okay, das klingt schon nach einer sehr präzisen Definition. Hast du ein Beispiel dafür? Oder vielleicht zwei, drei Beispiele, um das so ein bisschen greifbarer zu machen für uns?
Das prominenteste Beispiel im Christentum ist die Auferstehung Jesu, weil an der Auferstehung Jesu praktisch das ganze Christentum hängt. Also die ersten Vertreter des Christentums, also die Jünger Jesu insbesondere, die haben alle gesagt, wir glauben, dass dieser Jesus der von Gott gesandte Erlöser ist, weil wir gesehen haben, dass er auferstanden ist vom Tode. Und da gibt es natürlich andere Beispiele auch. Dann gibt es viele Heilungswunder im Neuen Testament. Die sind ein bisschen schwieriger, wenn man nicht so genau weiß, was da geschehen ist. Und sie sind auch nicht so klar, sie sind schon als Wunder dargestellt, aber die Auferstehung Jesu ist deutlicher. Deshalb dient die Auferstehung Jesu eigentlich immer als das klarste Beispiel. Man kann natürlich auch Wasser zu Wein nehmen oder auch die Teilung des Roten Meeres, sodass das Volk Israel durchmarschieren konnte.
Jetzt könnte man ja denken, dass gerade in Deutschland so eine wunderkritische Haltung ja weit verbreitet ist, weil wir Deutschen aber bekannt dafür sind, dass wir immer alles kritisieren. Gibt es eine Geschichte zu, wo so Wunderkritik, Wunderverneinung in der deutschen Geschichte angefangen hat, Fuß zu fassen?
Es ist tatsächlich nicht nur in der deutschen Geschichte, aber in der deutschen Geschichte ist etwas Besonderes geschehen. Es gab schon dieses Argument oder die Behauptung der Unmöglichkeit von Wunder. Die gab es schon im sogenannten Deismus in England und dann auf eine andere Weise gab es bei dem schottischen Philosophen David Hume. Aber dann ist dieses Argument oder diese Behauptung im deutschen Denken enorm stark geworden. Wenn wir zurückgehen, dann können wir dieses Argument vielleicht auf Thomas Hobbes zurückführen, 1588 geboren. Und dann bei Spinoza, Baruch de Spinoza, Jahrgang 1632 ist der. Dann war es eben bei David Hume und dann war es bei Christian Wolff auf eine gewisse Weise da, der sogenannte Determinismus. Da gehen wir wahrscheinlich gleich drauf ein. Und dann wurde durch Immanuel Kant, durch das sogenannte Kausalprinzip, die Auffassung sehr verbreitet, dass dieses Universum wie ein Uhrwerk abläuft. Dass also jedes Ereignis vorher festgelegt ist und auch vorher berechenbar ist. Und wenn das so ist, Details, denke ich, werden wir gleich noch anschauen, dann hat gleichsam ein Wunder keinen Platz in dieser Welt. Und dann kommen noch die Naturgesetze hinzu. Die Naturgesetze beschreiben also, wie dieses Uhrwerk abläuft, beschreibt also, was für ein Ereignis, was für einem anderen Ereignis folgt. Und dann stand da auf einmal die These im Raum, dass der Determinismus eindeutig wahr ist. Kant sagte, er ist a priori gewiss, also nur durch Denken und man kann gar nicht anders denken, sagte Kant. Und so kam auf einmal die Vorstellung auf, die Wunder sind ja unmöglich. Nebenbei gesagt, die Willensfreiheit ist auch unmöglich. Das hatte schon Hobbes gesagt, aber dann, wenn wir auf die Wunder blicken, dann kam auf einmal man zu der These, die Wunder sind unmöglich. Das folgte also aus der Lehre Immanuel Kants. Und dann kam dieser Gedanke in die Theologie, und zwar durch Friedrich Schleiermacher um 1800. Und Schleiermacher sagte dann, wir können ja gar nicht mehr an Wunder glauben, denn die sind ja nicht mit der Naturwissenschaft vereinbar. Und dann sagt Schleiermacher, also wenn wir das Christentum retten müssen, dann müssen wir das Christentum umformen, sodass es keine Wunder mehr enthält. Und daraus entstand die liberale Theologie, die sogenannte deutsche liberale Theologie. begründet, also wesentlich durch den Gedanken Friedrich Schleiermacher, und da gibt es viele spätere Vertreter, Strölsch und so weiter. Und dann im 20. Jahrhundert war genau in diese Richtung mit dem Bezug auf Wunder nochmal der Theologe Rudolf Bultmann ganz einflussreich, der also sagte, man kann nicht an Wunder glauben. Diese Grundaussage, Grundgefühl kann man fast sagen, ist immer, man kann nicht mehr an Wunder glauben. Und dieses, man kann das nicht glauben, das war dann also im 19. Jahrhundert im deutschen Denken, also unter denen, die sich für klug hielten und vielleicht auch Professoren waren, also unter denen war dann der Gedanke, man kann nicht mehr an Wunder glauben, enorm stark verbreitet, eben besonders wegen Immanuel Kant. Und dann entstand eben die liberale Theologie, die praktisch eine Neuerfindung des Christentums ist oder ein Substitut für das Christentum ist, ohne Wunder. Hat man sich also was ausgedacht, wie kann man irgendwie das Christentum aufrechterhalten, die gleichen Sätze und irgendwelche Figuren, aber die Wunder alle streichen, weil man kann eben nicht an Wunder glauben. So, und dieses kann nicht hat eine enorm starke Kraft auf die Menschen ausgeübt. Nicht so sehr auf die Einzelnen als auf die einfachen Menschen, aber eben auf diejenigen, die sich für klug halten und die für klug gehalten werden. Und weil die These, dass Wunder unmöglich seien, nicht nur unter Christentumskritikern dann stark war, sondern weil sie über die Theologie in das Christentum hineingekommen ist, also dann in die Kirchen, und das Christentum sich komplett verändert hat dadurch, also die Lehre, die diese Kirchen verändert, diese Kirchen wurden stark verändert, weil sie die Wunder auf einmal nicht mehr angenommen haben. Deshalb hat eigentlich diese These, dass Wunder unmöglich sind, den Gang der Welt enorm verändert. Es war eine enorm geschichtsmächtige These. Denn wenn man sich vorstellt, wenn die deutschen evangelischen Landeskirchen nicht die liberale Theologie entwickelt hätten, dann wäre das ganze Denken anders gewesen und dann hätte, wer weiß, was noch alles anders geschehen können seitdem, ohne jetzt in Details zu gehen. Jedenfalls war das unglaublich stark in den Köpfen drin. Wir werden es sicher gleich noch analysieren. Und auch heute noch, würde ich sagen, ist das so in bestimmten Kreisen in den Köpfen drin. Also unter Christentumskritikern ist es, schätze ich, immer noch beliebt. Und unter Theologen ist es, soweit ich das sehe, auch noch sehr beliebt. Also auch für Theologen sind Eingriffe Gottes immer noch ein rotes Tuch für viele Theologen. Sie versuchen das irgendwie anders zu erklären. Das war doch kein Eingriff oder vielleicht war es nur ein Eingriff, der innerhalb der quantenmechanischen Unbestimmtheit ist oder so etwas. Also es gibt da immer noch in vielen Köpfen drinnen oder wo auch immer das sitzt im Menschen, diese Gefühl, dass so ein Eingriffe Gottes, das sollte man besser nicht glauben, das ist doch mit der Vernunft in Spannung. Genau mit den zwei Begriffen sollte man den Wunderbegriff vielleicht noch verknüpfen. Also diese Wunderskepsis ist dann verknüpft mit dem Vernunftbegriff. Da herrscht oder ist das Gefühl entstanden, dass Wunder und Vernunft in Spannung stehen. Also dass an Wunder zu glauben unvernünftig ist. Und der zweite Begriff, der hier noch wichtig ist, ist der Begriff der Naturgesetze. Denn David Hume hat ein Wunder definiert als eine Verletzung der Naturgesetze. Und dann ist natürlich so, wenn die Naturgesetze sehr gewiss sind und die Wunder eine Verletzung der Naturgesetze wären, dann ist es also sehr gewiss, dass es keine Wunder gibt. Und wer dann trotzdem an Wunder glaubt, der glaubt dann wiederum etwas, was gegen die Vernunft ist. Also so ist da die Gefühlslage und so sind die Begriffe dargelegt worden.
Danke, Daniel. Also Definition haben wir jetzt durch und den geschichtlichen Abriss, das war auch nochmal ganz erhellend, ist das gerade wahrscheinlich ein wichtiges Schlagwort schon genannt, Determinismus. Das scheint mir so eine der großen Säulen der Wunderskepsis, Wunderverneinung zu sein. Kannst du da nochmal mehr zu erzählen?
So ist es. Man kann vielleicht zwei Säulen, die ein bisschen verschieden sind, zumindest in der Darstellungsweise verschieden sind. Die andere Säule wäre jetzt bei David Hume. Da liegt das am Begriff der Naturgesetze und an der Auffassung, dass Naturgesetze also sogenannte Abfolgeregelmäßigkeiten sind. Aber stellen wir das mal beiseite. Das können wir danach noch behandeln und gehen mal gleich zu dem Determinismus, der vielleicht in Deutschland auch noch einflussreicher war, insbesondere durch Immanuel Kant. Und da ist es so, Immanuel Kant stellt ein Prinzip auf, das nennt er Kausalprinzip. Ich habe gerade mal das Zitat hier, das liest sich also wie folgt. Das Kausalprinzip sagt, alles, was geschieht, ist jederzeit durch eine Ursache nach beständigen Gesetzen vorherbestimmt. Diese sind wirklich allgemeine Naturgesetze, die völlig a priori bestehen. Was heißt das? Also erst einmal, alles, was geschieht, jedes Ereignis ist vorher festgelegt. Das heißt, es ist etwas vorher geschehen, welches festgelegt hat, dass dieses Ereignis unbedingt eintreten wird. Es hat es vorher bestimmt, es hat es festgelegt. Da gab es also Ereignisse, welche den Gang der Dinge in dieser einen Hinsicht festgelegt haben. Festgelegt hat was mit Notwendigkeit zu tun, also mit sogenannten Modalitäten. Also etwas, das zu einer Zeit geschieht, erzwingt, dass etwas Bestimmtes zu einer bestimmten späteren Zeit geschieht. Ja, also die Verbindung ist natürlich Kausalität. Dies frühere Ereignis oder die frühere Gruppe von Ereignissen ist die Ursache des späteren Ereignisses, des Determinierten also. Und dann kommt noch hinzu in dem Kausalprinzip die Gesetze, also Naturgesetze sind das. Die Naturgesetze sind es, die beschreiben, was festlegt. Die Naturgesetze beschreiben, was für Ereignissen folgt. Also für jedes Ereignis sagen die Naturgesetze, was diesem Ereignis folgen wird. Es kann ein großes Ereignis sein oder ein kleines Ereignis sein. Kann ein kleiner Fall eines Steines sein oder es kann dann das ganze Universum sein. Jedenfalls die Naturgesetze, die sagen, was einem Ereignis, sagen wir einem Ereignis des Typs X, folgt. Also es ist die Verknüpfung durch Kausalität und diese Kausalität wird durch die Naturgesetze beschrieben. Dann sagt Kant noch, diese Naturgesetze, die sind a priori. Ja, also a priori heißt eigentlich, dass es durchs Denken erkannt wird. Und dann steckt auch noch der Gedanke drin, dass sie eben notwendig sind. Dass sie jetzt durchs Denken erkannt werden, das klingt jetzt natürlich überraschend, weil die Naturgesetze erkennen wir eigentlich nicht durchs Denken. Das hat mit Besonderheiten der Kantschen Philosophie zu tun. Halten wir einfach halt nur mal fest, dass sie also notwendig sind. Die kann man nicht einfach ändern. So, das ist also Kants Formulierung des Determinismus, kann man sagen. Alles, was geschieht, ist jederzeit durch eine Ursache nach beständigen Gesetzen vorherbestimmt. Also die Vorstellung, dass das Universum so ein Netzwerk ist von Ereignissen, so dass alles, was geschieht, aus dem Vorigen folgt. So wie das eben bei einer Uhr ist oder bei einem Billardtisch. Oder so, wie wir es auch von den Planeten kennen, wo wir ja ziemlich lange im Voraus und ziemlich genau Ereignisse und Bahnen berechnen können. Also die Vorstellung hier ist, dass das alles abläuft wie in einem Uhrwerk. Und ich habe schon erwähnt, dass das also seine Vorgänger hat, dieses Kausalprinzip. Wir haben es schon bei Christian Wolff, also Kant hat es wahrscheinlich von Christian Wolff gelernt. Und wir haben es vorher bei Thomas Hobbes, um mal drei zu nennen. Bei denen war es also besonders stark. In einer gewissen Weise war es auch bei Spinoza. Aber Hobbes, Christian von Wolff und dann Immanuel Kant waren also die, die dieses Kausalprinzip am stärksten behauptet haben. Und jetzt nochmal, um es ganz klar zu machen, wenn das stimmt, was Kant da sagt, dann gibt's keine Wunder. Warum? Oh, und ich habe die Wunder gerade so definiert, dass sie sich mit dem eben beißen, also dass sie durchs Kausalprinzip ausgeschlossen werden, weil ich habe gesagt, ein Wunder ist ein Ereignis, das direkt von Gott hervorgebracht wurde, welches an die Stelle eines anderen Ereignisses tritt, welches sonst stattgefunden hätte. Und in diesem Konjunktiv da schimmert schon durch, dass da also gleichsam das Universum auf ein Ereignis gerichtet war und dann hat Gott ein anderes hervorgebracht. Und der Determinismus, der schließt das aus. Der Determinismus, der sagt, das Ereignis ist ja festgelegt. Jedes Ereignis ist festgelegt durch vorangegangene Ereignisse. Da ist kein Platz für Wunder. Nebenbei auch kein Platz für Willensfreiheit. Aber zurück zu einem Wunder, da ist kein Platz für Wunder. Und in dieser Formulierung haben das dann viele Theologen auch behandelt oder andere, die Wunder kritisiert haben. Die kausale Struktur der Welt, also das Netzwerk von Vorgängen, das lässt keinen Platz für Wunder. Weil Gott dann, ja, was müsste er tun? Also er müsste eben etwas machen, was unmöglich ist. Und eigentlich hat man immer zu Recht gesagt, etwas Unmögliches kann Gott nicht tun. Jetzt kann ich gleich mal dazu übergehen, zu sagen, was daran falsch ist nach meiner Auffassung. Ich würde sagen, was Kant da als absolut gewiss und a priori und unumstößlich ansah, das stimmt einfach überhaupt nicht. Also es ist überhaupt nicht so, dass es wahr wäre, geschweige denn, dass es offensichtlich wäre, dass jedes Ereignis durch vorangegangene Ereignisse festgelegt wird. Ich würde sogar sagen, schauen wir doch die Sache mal andersrum an. Also nehmen wir doch mal, stellen wir uns ein bestimmtes Ereignis vor, egal ob groß oder klein, also irgendein Billardball, der in eine bestimmte Richtung läuft oder eine Flutwelle, die in eine bestimmte Richtung sich bewegt. Und dann fragen wir mal, ist es jetzt festgelegt, was danach geschehen wird? Ja, und wenn wir dann zum Beispiel mal den Billardball uns vor Augen führen, dann haben wir doch ein gewisses Gespür dafür, was das ist, ein rollender Billardball. Und wir haben auch ein Gespür dafür, was da möglich ist und was da nicht möglich ist. Und der Billardball, ja, der bewegt sich in der Tat in eine bestimmte Richtung. Und man kann seine Bahn auch berechnen, genauso wie man auch Planetenbahnen berechnen kann und Sonnenfinsternisse vorhersagen kann. Aber wir wissen auch, dass der Billardball sich nur so lange in diese Richtung bewegt, in die er gerade rollt und deren Lauf man berechnet hat, solange kein anderer Billardball kommt oder eine Katze oder eben auch Gott, wenn man so will. Also wir sehen, dass die physikalischen Vorgänge, die haben schon eine Richtung, die wir mit den Naturgesetzen erfassen können. Aber diese Richtung, die die materiellen Prozesse haben, das bedeutet keineswegs, dass es in diese Richtung gehen muss. Sondern wenn etwas anderes dazwischen kommt, dann geschieht eben etwas anderes. Wenn eine andere Billardkugel kommt, dann hält sie die eben auf.
Und das ist ja so eine Frage,
ja.
Wenn ich da einmal rein darf. Also das liegt ja jetzt aber daran, ich klammer mal die Möglichkeit Gott einmal kurz aus, aber wenn jetzt eine andere Billardkugel dazwischen kommt, dann kann ich das ja auch berechnen. Also wenn ich alle Faktoren auf dem Billardtisch kenne oder alle Gegebenheiten grundsätzlich kenne, dann weiß ich ja auch, was dazwischen kommen kann und ob etwas dazwischen kommen kann und kann dementsprechend auch genau vorhersagen, ob die Billardkugel stehen bleiben wird durch eine andere Billardkugel. Das liegt dann ja nur an meiner Unkenntnis von Faktoren, oder?
Das ist bei der Billardkugel wahr, dass man die zweite Billardkugel, deren Lauf kann man auch berechnen, wenn man denn ihre Anfangsgeschwindigkeit, also ihre Geschwindigkeit zum betreffenden Zeitpunkt kennt. Das ist zwar richtig, aber es ändert nichts daran, dass wir an dem Gedankenbeispiel trotzdem erkennen können, dass das Rollen einer Billardkugel kein unaufhaltbarer Vorgang ist. Das Rollen einer Billardkugel ist etwas, welches durch einen Eingriff von außen verändert oder verhindert werden kann, also gestoppt werden kann. Und das gilt eben auch für die zwei Billardkugeln. Das ist zwar richtig, wenn man also die Bewegung der zweiten Billardkugel zur betreffenden Zeit kennt, dann kann man die Bahn der beiden Billardkugeln berechnen, unter der Voraussetzung, dass der Tisch dort bleibt, so wie er ist. Aber es gilt trotzdem für diese zwei Billardkugeln, dass sie auch wiederum einen Prozess darstellen, der von außen abgebrochen und geändert werden kann. Also für jeden physikalischen Vorgang ist es so, dass etwas von außerhalb des Vorgangs kommen kann und ihn aufhalten oder verändern kann. Und so ist es für jedes einzelne Ereignis auch. Das einzelne Ereignis begründet zwar einen Vorgang in eine bestimmte Richtung, aber dieser Vorgang ist eben gerade nicht deterministisch. Er ist gerade nicht so, dass er etwas Späteres festlegt, sondern es ist nur so, dass wenn das Ereignis eingetreten ist, dann wird das betreffende andere Ereignis, also das zukünftige Ereignis, eintreten, wenn nichts anderes auf die betreffenden Gegenstände wirkt. Aber wenn etwas anderes wirkt, dann tritt eben etwas anderes ein. Und diese Konditionalität, diese Möglichkeit, dass noch etwas anderes darauf wirkt, die besteht eben bei allen materiellen Vorgängen. Und deswegen meine These, ein materielles Ereignis kann nie festlegen, was später geschieht. Und ein materieller Vorgang kann immer aufgehalten werden von etwas, was dazwischen kommt, von etwas, was darüber hinaus existiert. Und deshalb ist Kants Prinzip eben genau falsch. Es ist eben genau nicht so, dass alles, was geschieht, vorherbestimmt war, sondern es ist überhaupt nichts vorherbestimmt. Und das ist auch das, was einleuchtend ist, weil ja das, was zu einer Zeit geschieht, ja nicht erzwingen kann, was zu einer anderen Zeit geschehen wird. Wie soll denn das geschehen? Also wie soll denn ein Ereignis gleichsam über die Zeit hinweg ontisch hinübergreifen und das andere Ereignis ins Sein zwingen, als ob es irgendwie ein Supergott wäre oder wie auch immer das gehen soll. Also ein Ereignis kann nicht etwas festlegen, was zu einer späteren Zeit geschieht, weil dazwischen kann ja immer etwas anderes geschehen, welches das zweite Ereignis verhindert. Und diese Eigenschaft der Materie und der materiellen Vorgänge, dass immer etwas gegenwirken kann, ist uns wohl vertraut und ist Menschen also aus dem normalen Umgang mit der Materie immer vertraut gewesen. Und deshalb war es so ein Fehlgriff von Kant und von seinen Vorgängern, also Hobbes und Wolff, zu meinen, dass da diese Festlegung war. Das ist irgendwie vielleicht ein Wunschdenken gewesen, dass das ganze Universum mit Notwendigkeit durchtränkt ist. Also so ein von Notwendigkeit regiertes Netzwerk wäre. Aber die materielle Welt ist überhaupt nicht so. Und der Grund ist, dass die materiellen Vorgänge alle aufhaltbar sind. Und materielle Ereignisse sind alle so, dass sie zwar die Welt gleichsam in eine bestimmte Richtung zu bewegen geneigt sind. Also sie lassen sie, ich sage das, eine Tendenz oder eine Gerichtetheit. Aber diese Gerichtetheit kann von einem weiteren Gegenstand beeinflusst werden. Also es kann dann etwas anderes geschehen. Nun könnte man sagen, ja, aber wie ist es denn mit dem ganzen Universum? Nun, mit dem ganzen Universum ist es so,
dass das ganze Universum auch einen kausalen Vorgang darstellt. Und natürlich, wenn es nichts gibt außer dieses Universum, dann kann das auch nichts aufhalten. Also dann, genauer gesagt, wird dies nichts aufhalten. Dennoch gilt auch für das ganze Universum, dass es nicht erzwingt, was später geschieht, sondern wenn es etwas Weiteres gäbe, was die materiellen Dinge beeinflussen könnte, was also genug Macht hat, also in der Nähe ist und die geeigneten Fähigkeiten hat, dann könnte es den Gang des Universums verändern. Und das heißt, dass auch das ganze Universum nicht ein späteres Ereignis festlegt. Nur wenn es nichts gibt außer dem Universum, dann ist es so, dass es faktisch kontingenterweise nichts gibt, was den Gang der Dinge verändert, sodass es fürs Universum schon stimmt, dass es eine Richtung hat und die wird nichts aufhalten. Das ist richtig. Aber das Universum an sich, oder sagen wir mal so, für jede Menge an materiellen Gegenständen zu einer bestimmten Zeit gilt, diese Menge an materiellen Gegenständen, also dieses Zeug oder dieser Sachverhalt oder diese Ereignisgruppe, dieses große Ereignis, dies schließt nicht aus, dass es noch etwas anderes gibt, was die betreffenden Dinge beeinflusst. Und deswegen gilt für kein materielles Ereignis, dass es ein späteres Ereignis festlegt. Und deshalb ist der ganze Gedankengang, dass Wunder unmöglich seien, dass also für Wunder kein Platz wäre, weil die Kausalität jedes Ereignis festlegen würde. Dieser ganze Gedankengang ist total falsch und jedes Kind kann das erkennen und es liegt einfach daran, dass immer etwas dazwischen kommen kann. Und das gilt eben nicht nur für Gott. Also manche Kollegen, also Philosophen und Theologen haben dann gesagt, ja, dass Gott irgendwie so besondere Macht hat, so dass er da eingreifen kann und dann ein anderes Ereignis hervorbringen kann als das, was die Naturgesetze so, was man mit den Naturgesetzen berechnen konnte. Aber meine These ist, dass das gar nicht nur für Gott gilt, sondern für jedes materielle Ereignis ist es so, dass ein anderes materielles Ereignis, andere materielle Vorgänge können den Gang dieses Ereignisses beeinträchtigen. Und die Annahme, dass da irgendwo Notwendigkeit ist in der natürlichen Kausalität, die ist total falsch und wir nehmen nichts dergleichen wahr. Und das ist schon sehr kolossal, dass da Kant also mit großem Tamtam, also mit großer Betonung behauptet hat, hier haben wir ein Kausalprinzip, welches fürs Denken unausweichlich ist. Dann Rudolf Bultmann hat später auch noch gesagt, wir könnten überhaupt kein Wunder denken. Wir können uns das Naturgeschehen nicht anders als gesetzmäßiges Geschehen vorstellen, sagte Bultmann dann noch im 20. Jahrhundert. Und das stimmt überhaupt nicht, weil wir bei jedem natürlichen Vorgang uns vorstellen können, dass Gott es aufhält oder dass ein anderer Vorgang es aufhält. Also es ist, ich finde, es ist eigentlich ein kolossal eindrückliches Beispiel, wie das Denken verquer gehen kann oder zu was man sich versteigen kann, wenn man nicht beim gesunden Menschenverstand bleibt, sondern irgendwie so einen Gedanken mit Notwendigkeit so weiterspinnt. Also ich finde es einen kolossalen Fehlgriff von Kant und vorher von Wolff und von Hobbes, dass sie dies so angenommen haben und damit auch das Wesen der Kausalität in diesem Universum so missverstanden haben.
Das wäre auch gerade so meine Frage gewesen, denn wie du es erklärt hast, fand ich sehr, sehr verständlich. Und man fragt sich ja dann ja wirklich, wie auch solche intellektuellen Größen der heutigen Zeit, wie der damaligen Zeit, so einen ja sehr klaren Gedankengang dann nicht verstehen können. Oder ist dir Kritik bekannt, die jetzt meinetwegen gegen dich sprechen würde, wo du sagen würdest, naja, da hast du aber was nicht durchdacht?
Ja, also es ist so, es entsteht dann so eine Aura und es ist dann eben auch unter den Forschern, also unter den Philosophen, so ein Gefühl entstanden, dass das alles gar nicht anders geht. Und unter Theologen hat dann auch noch stark das gewirkt, dass man sagt, ja, die moderne Naturwissenschaft und Newton, und da hat man doch so viel erkannt und das erklärt doch so viel im Universum und die Naturwissenschaft ist ja so erfolgreich, sie erklärt immer mehr und da kann man doch nicht annehmen, dass es Ereignisse gibt, die sich dem entziehen. Aber wenn man einfach und genau betrachtet, ist es einfach so, dass es natürlich die kausalen Vorgänge in der Welt gibt. Und wenn ein anderer, auch ein materieller Vorgang kommt, dann ändert der erste Vorgang halt seine Richtung. Und wenn es einen Gott gibt, dann kann er natürlich auch den Vorgang beenden oder in eine andere Richtung weiter lenken. Also ich bleibe dabei, dass das eine einfache und klare und richtige Einsicht ist und dass sich da die betreffenden Autoren völlig verstiegen haben. Aber ich würde natürlich, ja, jetzt setze ich praktisch noch eins drauf. Also erstens einmal hat dieser Determinismus für manche Menschen eine große Anziehungskraft. Sie meinten einfach, weil wir Naturgesetze entdeckt haben, weil Newton diese Naturgesetze entdeckt hat und man auf einmal, war ja nicht auf einmal, konnte ja vorher auch schon Sachen berechnen, aber wenn man dann so genau diese Gesetze kannte, meinte man irgendwie, ja, jetzt muss doch jedes Ereignis so sein, dass es zu einem durch so ein Naturgesetz berechenbar ist. Aber es folgt überhaupt nicht. Und da lohnt sich jetzt vielleicht nochmal einen Blick drauf zu werfen, was jetzt mit den Naturgesetzen ist. Weil ein Gedanke, der viele bewegt und auch verständlicherweise bewegt, ist, dass man sagt, wenn ein Wunder, also eine Verletzung der Naturgesetze ist, wie David Hume es definierte, und wir die Naturgesetze aber doch sehr sicher kennen, was ja stimmt, dann ist es ja doch wieder so, dass die Annahme von Wundern der Naturwissenschaft widerspricht. Und das ist eigentlich auch, will ich behaupten, ganz einfach zu durchschauen. Denn nehmen wir doch mal diese Naturgesetze. Also man könnte natürlich jetzt die Gesetze der verschiedenen Disziplinen, Chemie und Biologie und so ansehen. Könnte man alles einzeln anschauen. Aber bleiben wir mal bei den grundlegenden Gesetzen. Und das sind die Gesetze der Physik. Zum Beispiel das Gravitationsgesetz. Da steht ja auf der einen Seite das Ist-Gleichzeichen ein F für Kraft. Und auf der anderen Seite steht dann eine Konstante namens G. Und dann geht es also um zwei Körper, die haben beide eine bestimmte Masse. Also nach dem G kommt dann die Masse des einen Körpers und die Masse des anderen Körpers. Also das Produkt von dieser Konstante G mit der Masse des einen Körpers und der Masse des anderen Körpers geteilt durch den Abstand zum Quadrat. Das ist, ja, was ist das? Das ist die Gravitationskraft. Ja, und jetzt kann man schon sagen, angenommen, Gott hält jetzt einen Planeten auf, die da einander so anziehen, wie Newton das beschreibt. Ist dann das Naturgesetz verletzt? Das Naturgesetz sagt ganz offensichtlich, dass zwischen zwei Körpern eine bestimmte Kraft besteht. Und das Naturgesetz verletzt wäre jetzt genau dann und nur dann, wenn Gott diese Kraft vernichten würde. Aber wenn Gott einen Planeten beispielsweise bewegt, ist überhaupt nicht anzunehmen, dass er diese Kraft verändert. Könnte man diskutieren, ob er das kann, aber es ist erstmal müßig. Es gibt keinen Grund dafür. Also angenommen, Gott würde einen Planeten bewegen, sodass er nicht durch diese Kraft beschleunigt wird, die von dem anderen Planeten ausgeht, dann besteht die Kraft trotzdem weiter. Gott hat halt den Planeten anders bewegt. Aber das Ergebnis ist ganz einfach, die Kraft besteht weiterhin. Die Kraft besteht und damit ist das Naturgesetz in keiner Weise verletzt. So nehmen wir vielleicht ein bekannteres Beispiel aus dem Neuen Testament. Da heißt also, der Petrus sah den Jesus im anderen Boot und dann sagt Jesus, komm doch rüber. Und der Petrus im Glauben geht dann auf dem Wasser und der Bericht sagt, also er ging auf dem Wasser. Ja, was ist da geschehen? Ist ein Naturgesetz verletzt worden? Nun, Gott hat ihn halt gehalten. Also es geht jetzt gar nicht darum, wie gut es belegt ist oder ob man es glaubt oder nicht, aber es geht einfach nur mal darum, ist da ein Naturgesetz verletzt? Und die Antwort ist ganz klar nein, weil davon auszugehen ist, dass auf den Körper des Petrus weiterhin die Gravitationskraft wirkte. Nur hat Gott ihn an eine andere Position gesetzt. Er hat ihn nämlich einfach auf dem Wasser gehalten. Das heißt, es ist überhaupt kein Naturgesetz verletzt. Dieses ganze Gerede davon, dass Wunder Verletzungen der Naturgesetze seien, ist, wenn man sie anschaut, also stimmt es überhaupt nicht. Es ist einfach nicht der Fall. Nun kann ich aber gleich erklären, wie David Hume darauf kommt, beziehungsweise wie er den Gedanken weiterführt. Hume hat nämlich nicht jetzt das Newton'sche Gravitationsgesetz genommen oder die anderen Gesetze der Newton'sche Mechanik, sondern Hume hat selber erfunden, was ein Naturgesetz ist. Also er hat überhaupt nicht die Naturgesetze aus der Physik oder aus der damaligen ihm bekannten Physik genommen, sondern Hume hat selber eine philosophische Konstruktion dazu aufgestellt, was ein Naturgesetz ist. Und Hume hat gesagt, bei einem Naturgesetz, da ein Naturgesetz sagt, dass Ereignissen einer bestimmten Art X immer ein Ereignis einer bestimmten Art Y folgt. Also immer. Das heißt, man nimmt ein Ereignis einer bestimmten Art, sagen wir mal zwei Körper sind in einem bestimmten Abstand mit zwei bestimmten Massen. Da, nach Humescher Auffassung heißt das, immer wenn das der Fall ist, immer wenn so, wenn zwei Körper da sind, welche diese Masse haben und diesen Abstand haben, dann beschleunigen sie auf eine bestimmte Weise. Also immer wenn die da sind, dann beschleunigen sie auf eine bestimmte Weise. Immer wenn das erste eintritt, das X-Ereignis, dann folgt ihm ein Ereignis der Art Y. Und dann ist so, wenn man daran festhält, dann ist tatsächlich so, dass Wunderverletzungen der Naturgesetze seien. Denn Hume hat noch außerdem angenommen, dass jedes Ereignis Teil so einer Abfolgeregelmäßigkeit ist. Hume hat also angenommen, dass für jedes Ereignis und für jedes mögliche Ereignis, für jede Art von Ereignissen, ist es in einem Naturgesetz festgelegt, was ihm folgen wird. Für jedes Ereignis ist festgelegt, was ihm folgen wird. Und dann gibt es tatsächlich keine Wunder. Schließt Wunder aus. Denn ein Wunder ist ja gerade ein Ereignis, welches von Gott direkt hervorgebracht wurde, anstelle eines anderen Ereignisses, das die Natur sonst hervorgebracht hätte oder die betreffenden wirkenden materiellen Gegenstände sonst hervorgebracht hätten. Also von dieser Hume'schen Definition der Naturgesetze, da folgt tatsächlich, dass ein Wunder eine Verletzung der Naturgesetze wäre. Und wenn dann diese Naturgesetze gewiss wären, dann wüssten wir, dass es keine Wunder gibt. Alles soweit schön und gut. Der Haken daran ist nur, Naturgesetze sind überhaupt nicht diese Art. Naturgesetze sind was völlig anderes. Die sind überhaupt keine Abfolgeregelmäßigkeiten. Und wir sehen es ja auch schon mit dem einfachen Fall der zwei Planeten, die da also Masse haben und Abstand haben. Und das Gravitationsgesetz sagt uns, welche Kraft wirkt. Nur das Gravitationsgesetz ist ja gerade mit dem Buchstaben F, also mit der Kraft formuliert, weil wenn man versuchen würde, es anders zu formulieren, also wenn man sagen würde, ja, wenn da zwei Körper sind, dann beschleunigen die auf eine bestimmte Art und Weise, dann merkt man sofort, stimmt gar nicht. Weil wie die dann beschleunigen, das hängt davon ab, was sonst auf die wirkt. Das hängt davon ab, welche Geschwindigkeit sie vorher haben und welche anderen Planeten auf sie wirken und meinetwegen, welche Geister oder Gott auf die noch wirken. Deshalb sind die tatsächlichen Naturgesetze, wie das Hume'sche Gravitationsgesetz, nicht formuliert mit Bezug auf Ereignisse, welche tatsächlich stattfinden, sondern sie sagen, dass in einer bestimmten Situation bestimmte Kräfte bestehen bei den Newton'schen Gesetzen. Also die Naturgesetze, wenn wir uns mal auf die Newton'schen beschränken, auf die mechanischen Gesetze, die Naturgesetze sagen nur, welche Kräfte in was für Situationen bestehen. Und Kräfte determinieren nicht, was geschieht. Kräfte determinieren nicht, was geschieht, weil verschiedene Kräfte wirken. Und zusätzlich kann eben auch noch Gott wirken oder was für Geister man auch immer annehmen möchte. Also die Naturgesetze sind extra formuliert mit dem Buchstaben F, weil also diese Art von Naturgesetzen, wie die Philosophen sich das aus den Fingern gesaugt haben, also Hume, die gibt's gar nicht. Und so sind die Naturgesetze nicht. Man sollte schon als Philosoph ein Naturgesetz, also zumindest aus dem Physikunterricht der Schule nehmen und nicht so eine selbst ausgedachte Konstruktion von Naturgesetzen. Also die richtigen Naturgesetze, die sind so formuliert mit dem Buchstaben F. Insbesondere genau aus diesem Grunde, denn weil das, was geschieht, das hängt davon ab, was alles sonst noch darauf wirkt. Und da haben wir da gibt's keine allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, sondern da ist es immer so, bei einem Ereignis einer bestimmten Art, da kann bei so einem Ereignis an einer anderen Zeit und Ort immer noch was Zusätzliches wirken, sodass was einem Ereignis einer bestimmten Art folgt, ist unterschiedlich in unterschiedlichen Situationen.
Jetzt könnte man ja auch, das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, den Weg gehen als Christ oder meinetwegen auch als ganz allgemeiner Theist, dass man sagt, ja, meinetwegen stimmt Kants Kausalitätsprinzip, aber Gott macht halt zwischendurch einfach mal Ausnahmen. Das heißt, er verletzt Naturgesetze. Ich meine, wenn er sie eingesetzt hat und erfunden hat, dann ist es doch gar nicht so dramatisch, wenn jetzt ein Gott, der außerhalb von dem allen steht, zwischendurch mal Sachen ein bisschen anders macht und auch meinetwegen ein Naturgesetz sogar verletzen würde. Warum? Du scheinst davon aber auch nicht ganz überzeugt zu sein. Vielleicht kannst du das nochmal kurz aufgreifen.
Das wird erst dann eine verständliche Behauptung, wenn man sagt, was ein Naturgesetz ist. Wenn man eben ein Naturgesetz bestimmt nach den Naturgesetzen, die wir wirklich kennen, wie eben das Newton'sche Gravitationsgesetz, dann sieht man, dass Gott die gar nicht bricht. Ich glaube tatsächlich sogar, dass die strikt notwendig sind und dass Gott sie gar nicht brechen kann, vermutlich. Das heißt, wenn zwei Körper da sind, wirkt notwendig, da bringe ich Notwendigkeit rein, diese Kraft. Aber die Notwendigkeit, die regiert hier nur, welche Kräfte in welchen Situationen bestehen und nicht, was geschieht in einer bestimmten Situation. Nun kann ich aber deinem Einwurf noch etwas mehr Sinn abgewinnen. Und zwar, wenn man so Naturgesetze annimmt, die man vielleicht nicht Naturgesetze nennen sollte, aber wo man landläufig auch mal Naturgesetz nennen könnte. Also es gibt zum Beispiel so ein Beispiel, dass man sagt, Metall dehnt sich aus, wenn es erwärmt wird. Und wenn man es komplexer haben will, dann könnte man auch sagen, ein toter Körper verwest oder ein toter Körper wird nicht wieder lebendig. Bleiben wir aber beim einfacheren Beispiel mit dem Metall dehnt sich aus, wenn es erwärmt wird. Das ist also etwas ganz anderes als zum Beispiel das Gravitationsgesetz. Ich würde sagen, das sollte man nicht Naturgesetz nennen. Aber schauen wir es uns trotzdem mal an. Wie ist es denn mit der Aussage, Metall erwärmt sich, wenn es erwärmt wird? Nun, Metall erwärmt sich, wenn es erwärmt wird und es nichts an der Ausdehnung hindert. Denn wenn es einen hinreichenden anderen Schraubstock gibt, welcher die Ausdehnung verhindert, dann wird es sich eben nicht ausdehnen.
Das heißt, wenn wir solche Aussagen formulieren darüber, was geschieht in entweder typischen Situationen oder wenn sonst nichts geschieht, dann muss man sagen, das sind eben Allgemeinaussagen, die sich nur auf die Fälle beziehen und nur auf die Fälle zutreffen, in denen sonst nichts wirkt. Und dann ist es wiederum für die Wunde aber auch unproblematisch, weil dann es einfach so ist, dass so wie der Schraubstock eben das erwärmte Metall an sich ausdehnen hindern kann, so kann eben Gott auch das Gleiche tun oder so kann eben Gott auch etwas anderes hervorbringen, in was auch immer für eine Situation. Das ist ganz wichtig hier ins Auge zu fassen. Das sind also zwei verschiedene Aussagen und beide werden manchmal mehr oder weniger treffend als Naturgesetz bezeichnet. Das eine sind also die Naturgesetze im engeren Sinne, wie wir sie in der Physik haben. Das sind Sätze wie das Gravitationsgesetz, wo im Fall der Mechanik auf der einen Seite ein F steht. Und da gilt, die werden überhaupt nicht verletzt. Die kann vielleicht Gott gar nicht verletzen. Und beim Wunder werden die nicht verletzt, weil Gott beim Wunder keine Kräfte abschafft, sondern nur das gewünschte Ereignis hervorbringt. Das heißt, er wirkt einfach gegen die Kraft. Und das ist etwas ganz Alltägliches. Also Kräfte, die meisten Kräfte gehen nicht direkt in eine Beschleunigung über, also werden nicht genau in eine Beschleunigung umgesetzt. Den meisten Kräften wirkt etwas entgegen. Und diese anderen Formulierungen hingegen, die sagen, in einer Situation der Art X, da geschieht Y, also Tote werden nicht wieder lebendig oder Metall dehnt sich aus, wenn es erwärmt wird, die gelten nicht strikt allgemein. Die gelten also nicht für jeden Fall eines Ereignisses des ersten Typs. Also es gilt nicht für alle Toten strikt notwendig und es gilt auch nicht für alle Stücke Metall, die erwärmt werden. Sondern wenn das Metall eben in einem Schraubstock drin ist, dann wird es sich nicht ausdehnen. Und bei den Toten, dann ist es eben so, dass dann, ja in dem Fall eines Toten würde man sagen, Tote werden nicht wieder lebendig. Ich würde sagen, es ist jetzt nicht besonders strikt formuliert, aber so irgendwie stimmt es ja. Also das wissen wir ja, Tote werden nicht wieder lebendig. Widerspricht das dem Wunder? Nein, es ist ja gerade die Grundlage des Wunders. Denn es ist ja gerade so, dass alle Menschen eben wissen und immer schon wussten, Tote werden nicht wieder lebendig. Und das heißt eben, wenn wir beobachten, dass ein Toter wieder lebendig wird, dann wissen wir, dass eine mächtige Person eingegriffen hat. Und es muss dann also eine unsichtbare und sehr mächtige Person sein. Und dann sind wir bei Gott. Also dann ist Gott eben der einzige Kandidat oder je nachdem, an was man glaubt. Aber wenn man an einen Schöpfergott glaubt, dann ist das der beste Kandidat. Und ich würde sagen, wenn man so ein Ereignis sieht, ein Toter wird wieder lebendig und vielleicht sind die Umstände noch ein bisschen geeignet, so wie das bei Jesus beispielsweise war, wo das Leben und die Predigt entsprechend war, dann weiß man eben, wenn ein Toter wieder lebendig wird, dann hat Gott eingegriffen. Also es ist gerade nicht so, dass man durch diese, wie sollen wir sagen, ich will sie eigentlich gar nicht Naturgesetz nennen, aber so durch diese Naturbeobachtungen, es ist gerade nicht so, dass die ausschließen, dass Wunder geschehen können, sondern sie sind gerade die Voraussetzung dafür, dass Gott ein Wunder tun kann. Denn ein Wunder ist ja ein Ereignis, das habe ich vorhin der Kürze halber weggelassen, ein Wunder ist ja ein Ereignis, wo die Menschen erkennen können, dass Gott eingegriffen hat. Und das ist nur dann der Fall, wenn wir das Verhalten der betreffenden Materie gut genug kennen. Und das kennen wir eben durch die Naturgesetze oder zumindest so intuitiv, also in solchen Aussagen wie Tote werden nicht wieder lebendig. Also weil wir wissen, dass Tote nicht wieder lebendig werden, normalerweise wissen wir, dass wenn ein Toter wieder lebendig wird, dann war es Gott. Der Weg umgekehrt, dass man sagt, ich weiß aber, dass Tote nicht wieder lebendig werden, deswegen weiß ich, dass Jesus nicht vom Tod auferweckt wurde, das geht natürlich nicht. Weil die Tatsache, dass sonst Tote nicht wieder lebendig werden oder ich noch nie einen Toten gesehen habe, der wieder lebendig geworden ist, zeigt in keiner Weise, dass das im Falle Jesu auch so war, sondern zeigt eben nur, wenn Gott nicht eingreift, dann werden Tote nicht wieder lebendig. Aber wenn Gott eingreift, dann können Tote lebendig werden. Die Frage ist halt, ob es einen Gott gibt. Das heißt, wenn man sieht, dass ein Toter lebendig wird, dann hat man einen guten Grund anzunehmen, dass es einen Gott gibt und dass er ihn vom Tod auferweckt hat.
Daniel, vielen, vielen Dank dir für deine Ausführungen und für deine Gedanken zu diesem wichtigen und sehr zentralen Thema. Ja, Wunder sind eben doch möglich, wenn man die Existenz eines Gottes nicht von vornherein ausschließt. Und Weihnachten ist auch die Geschichte eines der größten Wunder, die in der Bibel beschrieben werden. Das ist die Geschichte von Jesus, der Gott selber in Menschengestalt ist. Und mit dieser Folge und mit dieser Wundererzählung wünschen wir euch frohe und gesegnete Weihnachten. Wir hoffen, dass ihr ein frohes und gesundes Fest habt und wir uns dann im neuen Jahr wiederhören. Bis dahin. Tschüss.